Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
Dieser Podcast wird präsentiert von Schliephake Bestattungen aus Schöningen. Wir begleiten Sie persönlich und fachlich in Ihren schwersten Stunden. Mehr Infos unter www.schliephake-schöningen.de. Schliephake, Tradition seit 1865.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Henrik Rasorn und ich habe heute einen Gast aus Hannover heute hier, Marco Seng. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Wir unterhalten uns heute über einen außergewöhnlichen Fall. Wir haben schon viele außergewöhnliche Fälle hier in dem Crime-Podcast vorgestellt, aber dieser Fall sprengt wahrscheinlich jegliche Dimension der deutschen Kriminalitätsgeschichte. Es geht um den Fall Nils Högl, den Pfleger, den wahrscheinlich größten Mörder in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Herr Seng hat zusammen mit seinem Kollegen ein Buch geschrieben, das jetzt frisch auf den Markt kommt. Herr Seng hatte auch den Fall von Anfang an journalistisch begleitet, ist auch preisgekrönt worden zusammen mit seinem Kollegen. Dieses Buch wird jetzt veröffentlicht. Das ist der Anlass, dass wir heute mal über den Fall sprechen. Ich habe mir mal eine Stelle rausgesucht aus dem Buch, die ich mal als Einleitung vorlesen möchte. Der Fall Högl ist beispielslos. Es ist keine zweite Mordserie in der bundesdeutschen Kriminalgeschichte bekannt, der ähnlich viele Menschen zum Opfer fielen. Es gibt auch keinen vergleichbaren Mordprozess. Erst eine Festhalle bot ausreichend Platz für die gerichtliche Aufarbeitung. Beispielslos ist auch die Vorstellungskraft, die der Fall allen abverlangt. Fehlendes Vorstellungsvermögen und fehlender Vorstellungswille ermöglichen es Högls Kollegen und Vorgesetzten, sämtliche Alarmsignale zu ignorieren. Sie erlaubten es der Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen jahrelang schleifen zu lassen. So kam die Wahrheit nur zäh ans Licht. Zwischen Högls erstem nachgewiesenem Mord an Else S. am 7. Februar 2000 und der Rechtskraft seiner Verurteilung in diesem Fall am 1. September 2020 liegen 20,5 Jahre. Der Fall Högl ist aber auch beispielhaft. Als die Justiz endlich und viel zu spät ihren Job machte, zeigte sie, was sie kann. Nie zuvor in der Rechtsgeschichte hat sich so demonstrativ zur Fürsprecherin der Opfer gemacht. Ich finde das eine ziemlich gute Zusammenfassung dieses Buches, das ich in einem Stück durchgelesen habe. Und wenn ich mal so ein bisschen beschreibe, wie es mir danach vorgegangen ist, in mir drin, so, also dann war ich sicherlich bestürzt über das, was ich dort gelesen habe, über diese Taten. Ich war auch beschämt, wie mit diesen Taten umgegangen ist von der Justiz. Sicherlich auch zuweilen böse. Das darf man wohl durchaus sein, sage ich mal, wenn man das Leid der Opfer sieht und wie lange es gedauert hat, ihnen Gerechtigkeit zukommen zu lassen. Und auch vielleicht am Ende ein kleines bisschen Zufriedenheit, wenn man sieht, wie dieser Fall Högl am Ende vom Gericht im Urteilsspruch dann gehandhabt worden ist. Das versuchen wir heute in diesem Podcast so ein bisschen zu komprimieren, zusammenzufassen. Es wird sicherlich spannend werden. Mal schauen, ob uns das alles gelingen wird, was ich mir hier so vorgenommen habe. Der Högl selbst, Sie wahrscheinlich auch, werden ihn ja zum ersten Mal im Gerichtssaal gesehen haben. Und es gibt da Bilder von ihm und schwergewichtiger Mann, aufgequollen. Also eigentlich ein Mensch so ein bisschen im Verfall, ist so ein bisschen so mein Eindruck. Und wenn man dann im Internet guckt, gibt es auch ganz andere Bilder von ihm, die ihn so von vor, ich weiß nicht, 10, 15, vielleicht 20 Jahren zeigen. So Schwarz-Weiß-Bilder. Eigentlich ein relativ fescher, adretter Mann. In ihrem Buch schreiben sie auch Frauenschwarm gewesen. Passt auch sicherlich gut zu der Person, die man da auf den Bildern sieht. Was haben Sie für einen Eindruck von dem Högl gewonnen? Was ist das so für ein Mensch? Wie hat er sich so im Gerichtssaal präsentiert?
Der Eindruck, den man gewonnen hat bei den Prozessen 2014, 2015 und auch später 2018, 2019, der täuscht ein bisschen. Und der führt einen auch auf die Spur, den Menschen nach seinem Aussehen einzuordnen. Ich kenne viele Leute, die gesagt haben, ach naja, wie der aussieht, das ist doch ganz klar. Ja. Das ist überhaupt keine Frage. Der sieht doch auch aus wie ein Mörder.
Ja.
Also, und das, das ordnet ihn falsch ein, weil zum Zeitpunkt seiner Taten sah er wirklich ganz anders aus. Und wie gesagt, Sie haben es schon beschrieben, der Frauenschwarm, der relativ gut aussehend, ein bisschen ungewöhnlich aussehende, der, er war ja auch ein sehr, sehr aufgeschlossener Mensch, der viel gemacht hat, der auch sehr laut war, der auch, der Clown sein konnte wohl. Und, also, ich glaube, wir gewinnen auch aus der Sicht des heutigen Högl einen falschen Eindruck teilweise.
In Ihrem Buch habe ich gelesen, vor Gericht ist er sogar mit einer schusssicheren Weste aufgelaufen. Gab es da konkrete Drohungen?
Nee, konkrete nicht, aber die Sicherheitsmaßnahmen waren sehr hoch. Zumindest zu Anfang des Prozesses 2018, 2019. Wir müssen dann so ein bisschen unterscheiden, da kommen wir vielleicht noch drauf. Ja. Die Prozesse, die ich verfolgt habe, die beiden hatten völlig unterschiedliche Charaktere. Aber das können wir vielleicht noch ein bisschen erörtern. Das allgemein war im jüngsten Prozess, insgesamt sogar der vierte der Prozessserie gegen Herrn Högl, war das Sicherheitsaufkommen sehr hoch. Sie müssen sich mal vorstellen, was der Prozess für Dimensionen hatte. Da waren alleine 130 Angehörige mit ihren Anwälten im Saal teilweise. Da waren knapp 100 Presseleute, zu Anfang zumindest. Da waren bis zu 400 Zuschauer zugelassen. Die waren nicht immer da, aber teilweise. Da konnte man nicht absehen, ob da nicht irgendwo irgendjemand etwas vorhat. Aber da ist nichts passiert.
Sie haben schon gesagt, die Anzahl der Nebenkläger, daraus wird deutlich, es geht um eine enorm hohe Anzahl von Opfern und ihre Angehörigen dann. Was weiß man denn? Wie viele Opfer kann man ihnen denn nachweisen und wie hoch ist möglicherweise die Dunkelziffer?
Man hat eben 91 Taten nachgewiesen in diesen Prozessen. Im jüngsten Prozess waren es 85 Taten. Davor gab es einen Prozess mit 5 Taten, die man ihm nachgewiesen hat. Und es gab einen ersten Prozess, wo es nur um einen Fall ging. Die Dunkelziffer dürfte viel höher sein. Die Polizei hat rund 300 Fälle untersucht. Ein Problem ist, knapp 100 der Patienten, die verstorben sind in dieser Zeit in den beiden Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst, sind eingeäschert worden. Und
es gibt keine Chance mehr, da nochmal irgendein Ergebnis ranzukommen.
Es gibt keine Chance mehr, einen Nachweis der Medikamente, die er benutzt hat, bei diesen Patienten. Das heißt, die kann man schon mal rausrechnen. Der Verdacht, dass er da was getan haben könnte, ist nach der anderen Beweislage aber da. Und es gibt sicher auch Patienten, die überlebt haben, möglicherweise einen Anschlag. Die Medikamente sind nur nachzuweisen, wenn die Patienten innerhalb eines kurzen Zeitraums nach dem Anschlag versterben. Die Dunkelziffer, schätzen Experten, könnte doppelt so hoch sein wie die Zahl der nachgewiesenen Taten. Und man muss ja auch eins bedenken, er hat selbst ausgesagt, er hat alle 2 bis 3 Tage Patienten manipuliert. Genau.
Wenn man das mal hochrechnet auf die Jahre, die er in Kliniken gearbeitet hat?
Hatte ich ein bisschen für unwahrscheinlich, diese Zahl, aber es gab Wochen oder Tage, wo es sehr viele waren. Es gab ja dieses berühmte schwarze Wochenende, wo 9 Patienten an einem Wochenende manipuliert wurden in Oldenburg und wo auch in der Klinik im Prinzip Katastrophenalarm herrschte für einige Tage.
Ein Wochenende, an dem allein 9 Fälle sozusagen verzeichnet wurden, zeigt schon ein bisschen diese Dimension auf. Man schreckt ja manchmal so ein bisschen zurück, wenn man vom Mörder hört, der vielleicht 2 Menschen getötet hat mit Vorsatz, vielleicht mit 3. Alleine an einem Wochenende so viele Menschen und das war noch längst nicht alles. Aber da kommen wir vielleicht jetzt so ein bisschen hin. Man muss ja mal so ein bisschen die Frage stellen, wie wird so ein Mensch ein Täter? Und dann guckt man vielleicht mal ein bisschen in die Biografie, ob es da irgendwas gibt, was eine hellende Antwort liefern könnte. Haben Sie die gefunden?
Man findet nichts. Herr Högl ist kein Monster. Jedenfalls nicht das Monster, das wir uns vorstellen würden, wenn wir von den 91 nachgewiesenen Taten zurückblicken. Die Biografie ist bekannt. Die Biografie wurde auch von vielen Gutachtern bewertet. Es gibt nicht den einen Punkt, den man normalerweise erwarten würde, wo jemand auf die schiefe Bahn gerät. Er hatte eine normale Kindheit, in Anführungszeichen. Er hatte ein bisschen Höhenangst. Er wollte mal Feuerwehrmann werden, was dann nicht mehr ging. Aber ansonsten hatte er eine normale Kindheit, hat Fußball gespielt, war in der Schule durchschnittlich. Wollte seinem Vater nacheifern, später der Pfleger war aber auch nicht zu ehrgeizig, um Arzt zu werden. Also hatte Kontakt mit Frauen, hat Alkohol getrunken in Maßen, aber auch nicht übermäßig. Also ich sag mal, zu normal eigentlich, schrecklich normal.
Fast banal. Ne?
Fast banal. Hm. Wenn nicht irgendwas passiert wäre in seinem Leben, eigentlich ein ganz normales, alltägliches Leben.
In anderen Zusammenhang spricht man ja auch von der Banalität des Bösen dann. Und vielleicht ist das ein Beispiel dafür.
Ja, es ist erschreckend, dass das Böse im Prinzip überlauert und man sieht es nicht. Und man kommt auch nicht drauf.
In Ihrem Buch habe ich an einer Stelle gelesen, sage ich mal als Charakterisierung, er ist ein ängstlicher Mensch, aber er hatte auch den Wunsch, immer ein Held zu sein, der tief in ihm steckt. Passt das?
Ja, ängstlich. er hat gewisse Ängste entwickelt, diese Höhenangst hat er entwickelt, er hat eine Angst vor dem Fahren auf Autobahnen entwickelt nach einem schweren Unfall. Also da stecken Ängste dahinter und ich denke mal, eine gewisse Versagensangst steckt auch dahinter, auch im Job und im Privatleben, dass er dann irgendwann auch nicht mehr gut lief. Aber er war eben auch immer gleichzeitig ein Mensch, der nach außen sehr, ich sag mal, sehr nachdrücklich auftrat durch seine ganze Art. Er war laut, er war lustig, er war kommunikativ. Also da steckten halt auch, wie es halt so oft ist im Leben, eine Person, die man vielleicht eher sieht und eine Person, die man nicht so sieht. Also wenn man die Zeugenaussagen seiner früheren Mitarbeiter oder Kollegen hört, dann beschreiben die meisten ihn eher positiv. Es gibt natürlich auch negative Stimmen und das wird natürlich auch mehr im Zuge der Taten und des Verlaufs. Aber zunächst sind die Beschreibung eher positiv.
Dieses Bild, was Sie damals von ihm zeichnen, wie er damals, was er dafür ein Mensch war, passt das jetzt noch überhaupt noch zusammen mit dem, wie er sich vor Gericht gezeigt hat? Laut, kommunikativ?
Es ist ganz schwer, das wirklich stringent in Schubladen einzuordnen. Ja. Das ist ganz unterschiedlich. Also er hat ja 10 Jahre lang geschwiegen, auch gegenüber der Öffentlichkeit. Ja. Er hat im Gefängnis mit seinen Taten geprahlt, aber in der Öffentlichkeit hat er geschwiegen. Ja. Dann hat er wieder angefangen zu reden und man hat ganz schnell festgestellt, zumindest haben das die Experten festgestellt, er lügt.
Er lügt.
Er lügt. Ja. Er verschweigt Sachen, er gibt nur das zu, was ihm nachgewiesen werden kann. Er spielt Katz und Maus mit den Ermittlern, aber sicher auch mit den Angehörigen der Opfer im weiteren Sinne. Mhm. Und das ist, er ist einfach schwer zu fassen.
Mhm. Und das ist ja gerade das besonders perfide, dass da Opfer zurückbleiben, Angehörige, die nicht wissen, hat er jetzt meinen Großvater, meinen Vater, meine Mutter getötet, ja oder nein?
Diese Ungewissheit bleibt, es bleiben diese Angehörigen zurück. Das hat der Richter Bührmann gesagt, dass man nicht alles aufklären kann. Das hat der leitende Soko-Chef Schmidt gesagt, dass immer Fragen bleiben werden. Es ist viel geklärt worden. Und es ist der Justiz, der Polizei zu verdanken, dass hier viel geklärt wurde, sich auch den Medien teilweise. Aber es werden viele Fragen offen bleiben im Fall Högl. Und wir wissen nicht, was in dem noch anstehenden Prozess gegen seine Ex-Kollegen noch zum Vorschein kommt. Auch Herr Högl wird dann wieder als Zeuge geladen und aussagen.
Wird spannend werden. Da kommen wir her am Ende nochmal des Podcasts nochmal dazu. Vielleicht jetzt mal konkret zu seinem Werdegang. Mhm. Er hat ja seine erste Ausbildungsstation in Wilhelmshaven 97 bis 99 absolviert. Gibt es da schon irgendwelche Auffälligkeiten zu berichten?
Nein, überhaupt nicht. Mhm. Auch im Nachgang ist da nichts gefunden worden.
Okay. Dann ab 99 dann im Klinikum Oldenburg, herzchirurgische Intensivstation. Das ist Intensivstation, Herzchirurgie, das ist
das wirklich, muss man wollen.
Das muss man wollen, ne? Was da abgeht. Sie schildern da auch Szenen im Buch, wie es dazu geht. Das ist nichts für Zartbeseitete. Wie ist er da hingekommen, mit welcher Motivation und wie hat sich es dort entwickelt?
Naja, also er wurde quasi auch empfohlen aus Wilhelmshaven. Also,
er hat einen guten Job gemacht bei seiner alten Station.
Ja, also er war guten Leumund gehabt und die haben gesagt, aus dir kann was werden und du musst irgendwo hin, wo du mehr leisten kannst oder machen kannst als in einem kleinen Klinikum in Wilhelmshaven. Und dass er in Oldenburg nach Kreinplott gekommen ist, ins städtische Klinikum, war ja ein bisschen Zufall. Also er wollte nicht ins Pius, die wollten ihn auch in der Innenstadt, weil er Angst hatte, keinen Parkplatz dazu kriegen zum Beispiel. Vielleicht ist es auch ein nachgeschobener Grund, das weiß man nicht. Aber ich meine, das städtische Klinikum war und ist das größte Klinikum der Region. Mhm. Und da kann man schon verstehen, dass jemand auf so einer prominenten Klinik, in so einer prominenten, sag mal, Station auch arbeiten will. Wo auch damals zumindest Ärzte angehört wurden, die wohl einen Namen auch hatte, die da arbeiteten, Namen in der Branche. Und wo auch relativ viel gemacht wurde. Mhm. Mhm. Er selbst beschreibt aber, als er nach Oldenburg gegangen ist, ziemlich von Anfang an, dass das, es hat ihn teilweise schockiert offensichtlich, wenn man das so glauben darf. Wir müssen immer ein bisschen davor schicken, was kann man jetzt glauben. Aber er beschreibt ja selbst diese Szenen, wo die Ärzte erzählen, wie viel Blut sie einem Patienten reingedrückt haben, der Herzprobleme hatte, also wie viel 100 Blutbeutel oder sowas reingedrückt. Und das ist, ich sag mal, es einerseits fasziniert ihn, andererseits schreckt ihn wahrscheinlich ein bisschen ab. Ich stelle es mir vor, als eine sehr harte, raue Welt. Mhm. Aber er erzählt immer wieder Geschichte, er wollte dazugehören, er wollte Hardcore-Pfleger werden, er wollte bei den Top-Leuten der Pfleger sein.
Und warum? Was hat ihn getrieben?
Naja, vielleicht hat ihn so ein bisschen, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, sein Vater war auch Pfleger, er wollte sicher, was heißt dem Vater gefallen oder nacheifern, aber das ist ja durchaus menschlich, dass man auch dann eine gute Rolle spielen will. Aber ich glaube, da zeigt sich auch schon der Drang nach Anerkennung, nach gesehen werden, nach bewundert werden. Mhm. Also wer da oben steht, der kann was, der hat in diesem Pflegebereich was drauf und das hat er so gesehen.
Es sind ja auch Situationen, da geht es um Leben und Tod und wenn es da jemand schafft, tatsächlich mit einer Herzmassage oder womit auch immer, auf dem Weg ins Jenseits dann nochmal zurückzuholen, sicherlich. Ja. Ne? Das ist ja auch toll, ist ja auch anerkennenswert.
Man muss es auch trauen, das zu machen. Ja. Also in der Situation, wo die meisten Leute wahrscheinlich mit zitternden Händen stehen würden, selbst Profis. Also es wird ja oft geschildert, dass die Assistenzärzte eben nicht sich unbedingt an Menschen dran gewagt haben, die kollabiert sind oder den Herzstillstand hatten. Mhm. Und es hat sich bei ihm herausgestellt, relativ schnell, dass er technisch gut ist. Er war wohl kein sehr mitfühlender, empathischer Pfleger. Und das passt ja auch ein bisschen zu dem, wie es sich alles entwickelt hat. Mhm. Aber er war einfach technisch gut. Er konnte intubieren. Also er konnte Leute Schläuche in den Hals schieben und konnte sie ins Leben zurückholen. Mhm. Das Perfide ist natürlich, dass er selbst dafür gesorgt hat, dass sie überhaupt in diese Situation kam.
Wie kam es zum ersten Fall?
Wissen wir ehrlich gesagt nicht.
Den Sie schreiben im Buch, ob das tatsächlich der erste ist.
Wir wissen nicht, ob es der erste Fall ist. Also nochmal vielleicht so kurz zur Zeitschiene. Er hat im Mai 1999 angefangen in Oldenburg und der erste nachgewiesene Mord stammt aus dem Februar 2000.
Also relativ zackig.
Hat eine ältere Dame ermordet. Das ist relativ zackig, das kann man sagen. Ob es aber der erste wirklich ist, ist unklar, wird unklar bleiben. Die Geschichte ist ja andersrum überhaupt aufgeklärt worden. Zuerst wurden die Delmenhorster-Fälle aufgeklärt oder teilweise, aber die waren ja viel später. Ja. Und er hat ja lange Zeit bestritten, überhaupt in Oldenburg eine Tat begangen zu haben. Also er hat ja erst nach langer Zeit zugegeben, erst im letzten Prozess, beziehungsweise in den Verhören vor dem Prozess mit den Ermittlern in Oldenburg Patienten manipuliert zu haben. Also, und dann kommt noch der Punkt hinzu, erinnert man sich an seine erste Tat? Hm. Also ich würde mal sagen, für jemand, der wenige Leute umbringt, ja, natürlich.
Klar, aber bei dieser Masse.
Vielleicht nicht, aber vielleicht doch. Ja. Nur so ist es jetzt festgehalten. Das ist die erste Tat. Wie es genau zu dieser Tat kommt und warum, das kann man im Prinzip auch nur in der Rückschau, in dieser Gesamtschau sehen. Also wie hat sich der Mensch entwickelt, aber warum ausgerechnet dann im Februar 2000, nachdem er erst ein paar Monate in dieser Klinik ist, nachdem er vorher einen guten Leumund hatte und eigentlich überhaupt unauffällig war, oder weitestgehend unauffällig war, warum dann ein Mord? Das ist ganz, ganz schwer zu verstehen. Hm.
Kalium, Gilurid, Mal, Solatex, Xylokain, Codarex. Das sind alles Medikamente, die in Ihrem Buch erwähnt werden und mit denen man sich da auseinandersetzen muss. Wenn Sie wahrscheinlich auch in Ihrer Berichterstattung mal gemacht haben, was sind denn das für Medikamente?
Ja, das sind größtenteils Medikamente, mit denen man, Herzrhythmusstörungen, Arrhythmien und Herzprobleme behandelt oder Kreislaufprobleme behandelt. Das ist ja bei jedem Medikament so, richtig angewendet hat es eine positive und rettende Wirkung und falsch angewendet kann es tödlich sein. Das ist ja leider bei vielen Medikamenten so. Mhm. Wobei wir das Medikament ein bisschen unterscheiden müssen. Zunächst steht ja nur das Gilurid Mal im Mittelpunkt. Mhm. Und das ist ein Medikament, und da kommen wir vielleicht später noch hin, dass das nicht aufgefallen ist, was in den Kliniken beschrieben wurde als ungebräuchlich, veraltet. Wird nur noch ganz selten in ganz schweren und ganz speziellen Fällen genutzt. Ist auch nur nachweisbar, wenn der Patient sozusagen innerhalb von 24 Stunden nach der Gabe daran verstirbt. Ansonsten ist es nicht mehr nachweisbar im Körper. Mhm. Und das Kalium ist ja gar nicht nachweisbar. Beim Kalium ging es ja nach Aktenlage sozusagen. Kalium wird ja auch ganz normal eingesetzt in der Medizin. Mhm. Das hat man eher nach Aktenlage beurteilt, wie die Patienten, ob sie überhaupt Kalium hätten kriegen müssen und was danach passiert ist mit ihnen sozusagen, wie sie sich medizinisch verändert haben durch die mögliche Kaliumgabe. Die anderen kamen erst viel später, also die anderen Medikamente, das wusste man vorher nicht.
Okay. Und wie ist das in der Praxis abgelaufen? Er hat sich reingeschlichen mit einer Spritze, schon vorbereitet, und dann?
Ja, in der Praxis ist es, also jetzt sagen wir mal, nicht die Vorbereitung und nicht die Auswahl, sondern nur die ganz normale Praxis. Ja, er hat eine Spritze. Er ist mit einer Spritze reingegangen, die er vorher aufgezogen hatte, und ist dann zu dem Patienten, der sein Opfer war, hingegangen oder sein Opfer sein sollte, und hat im Prinzip die Spritze, die Patienten haben ja meist auch Kanülen anliegen gehabt oder Katheter anliegen gehabt, und hat da reingespritzt. Also auf den ganz normalen Weg der medizinischen Versorgung, aber ein Medikament, das nicht indiziert war, das er nicht hätte geben sollen und dürfen überhaupt. Er durfte ja gar keine Medikamente geben als Pfleger. Er musste sich eine ärztliche Anweisung sozusagen holen. Und er hat natürlich auch viel zu viel dann gegeben und hat geschaut, was passiert. Er ist danach, es ist ja so bei diesen medizinischen Apparaten, dass die einen Alarm haben natürlich. Er hat diesen Alarm ausgeschaltet.
Ja. 30 Sekunden dann immer so.
Ja, 30 Sekunden. Und dann gibt es einen anderen Alarm, den kann er nicht ausschalten. Also dann geht eine Sirene los sozusagen in den Überwachungszimmern, Stationszimmern. Und in den 30 Sekunden hat er sich irgendwo anders hin verdrückt, möglichst weit weg. Zumindest zum Schluss. Am Anfang war er natürlich, wollte er in der Nähe bleiben, wollte er auch reanimieren.
Wonach hat er sich seine Opfer ausgesucht? Gibt es da irgendwo, sage ich mal, eine Regel? Männer, Frauen, Alte, Junge oder wahllos?
Ich sage wahllos. Mhm. Er selbst sagt, er hat Patienten, die schwer krank waren, und davon hat man auf der Intensivstation sehr viele, ja, und die auch nicht bei Bewusstsein waren, nicht mehr als menschliche Hülle wahrgenommen, sondern nur noch als Leute, die von der technischen Apparatur am Leben erhalten werden. Und nur diese Leute hat er sich quasi vorgenommen und hat sie manipuliert. Aber die These ist, glaube ich, nicht haltbar, weil es wird immer wahlloser mit der Zeit. Es sind auch jüngere Personen dabei. Es sind auch Personen dabei, die nicht so krank waren, mhm, oder die schon auf dem Wege der Besserung waren und nur aus bestimmten Gründen nochmal auf intensiv. Mhm. Er hat die Patienten auch im Laufe der Zeit nicht mehr so gezielt ausgesucht, falls er das irgendwann mal getan hat, weil da hat er auch Leute genommen, die gerade erst eingeliefert wurden. Also man muss es so traurig sagen, die Leute hatten Glück oder Pech, wenn sie in seine Schicht gefallen sind.
Was war so das jüngste Opfer, das älteste?
Das jüngste Opfer war 34 Jahre alt. Mhm. Das war eine junge Frau, eine junge Mutter auf jeden Fall. Und wobei sie an diesen Fall später nicht erinnert hat. Also der Fall sozusagen, dazu sagt er nichts. Und die älteste war 96, die älteste Dame.
Okay. Mehr Frauen, mehr Männer?
Das haben wir, glaube ich, nie so erhoben. Das hält sich ziemlich die Waage, würde ich sagen. Okay. Aber ist, sagen wir mal so, es sind mehr ältere Personen, also mehr Senioren als jüngere Menschen. Ja.
In vergleichbaren Fällen spricht man dann ja, also von Patientenmördern spricht man dann so euphemistisch vom Todesengel. Nein. Das trifft es nicht so richtig, was er dort veranstaltet hat. Ne?
Ja, das haben viele Journalisten geschrieben, aber das ist, der Begriff ist besetzt, würde ich sagen. Hm. Der Todesengel will, also er macht auch nichts Nettes, aber er will die Patienten von ihrem Leid erlösen. Ja. Also solche Fälle hatten wir schon häufiger, gerade im Pflege- und ärztlichen Bereich.
Einige, ja.
Ja, in Deutschland. Und das war er nicht. Er ist einfach ein Todespfleger.
Ja.
Er wollte aus Eigennutz, aus eigenem Interesse, aus eigener Befriedigung, vielleicht auch aus Langeweile, um einen Kick zu bekommen, Patienten manipulieren.
Wir hatten ja gesagt, jetzt so die erste Station bei ihm war Oldenburg. Wie ist diese Oldenburg-Episode, wie hat sich das entwickelt, beruflich für ihn?
Naja, zunächst, sagen wir mal, durchaus positiv für ihn persönlich, weil er ja angesehen war mit seiner Fähigkeit. Und die Fälle ja am Anfang noch nicht so, ich meine, man muss sich vor Augen halten, die Intensivstation, das Krankenhaus, das sind ideale Tatorte.
Da sterben
also,
halt Menschen.
Da sterben Menschen. Ja. Also da denkt sich auch keiner was dabei. Und da sterben auch alte Menschen, da sterben schwer kranke Menschen. Und wir haben auch keine Todesschau in diesem Sinne. Also da wird der Totenschein ausgestellt und da vielleicht zuckt man mit den Schultern. Warum denn jetzt eigentlich? Aber das ist nicht so.
Das ist ein Bereich der Hochleistungsmedizin.
Ja, das ist jetzt nicht so dramatisch. Da kommt der nächste Patient, sage ich mal ein bisschen zynisch jetzt.
Ja.
Das ist nicht so aufgefallen. Aber wenn man sich die kurze Zeitspanne anschaut, die ja auf der Herzchirurgie war und auch in der Rückschau weiß, wie viele Menschen da manipuliert wurden oder auch getötet wurden, wie viele manipuliert wurden, kann man nur ahnen. Das weiß man ja am Ende gar nicht. Dann hat sich das alles relativ schnell entwickelt. Relativ schnell in die falsche Richtung. Relativ schnell ist er irgendwo falsch abgebogen. Und dass die Ärzte und die Kollegen Pfleger aufmerksam wurden, das ging auch relativ schnell. Also man muss ja bedenken, also ich sage mal, wir reden von einem Jahreszeitraum ja natürlich, aber es hat nicht ewig gedauert, bis das wirklich ein großes Thema war.
Ja.
Also bis wirklich spätestens an diesem schwarzen Wochenende.
Ja.
Als wirklich so viele Leute manipuliert wurden, dass da der Ausnahmezustand herrschte. Da haben alle geredet. Wie kann das sein? Das gibt's doch nicht. Ne? Also wie kann das sein, dass in so kurzer Zeit so viele Leute reanimationsfällig werden?
Hm.
Das konnte nicht sein. Und dann kommen wir zu dem Thema mit der berühmten Strichliste.
Ja.
Es ist ja von ärztlicher Seite mal überschlagen worden, wer im Dienst war.
Ja.
Zu den fraglichen Zeitpunkten.
Also es gab ein Grundrauschen, ein Grummeln, gab es da schon. Ne?
Ja. So. Die Liste ist jetzt nicht perfekt und es wird auch teilweise bestritten, dass es eine Liste gab und dass sie aus diesen Gründen angelegt wurde. Aber es gab diese Liste.
Ja.
Und es taucht
erzählen Sie vielleicht mal kurz, wer hat denn diese Liste geführt?
Ja, die hat ein einen aus dem Pflegepersonal geführt.
Ja. Der hat abgeglichen sozusagen Todesfälle mit Einsatzzeiten
Einsatzzeiten, genau. Ja. Und dann war das Ergebnis eindeutig. Also Högl war doppelt so viel im Einsatz bei Todesfällen wie der Nächste in der Reihenfolge. Also das hätte ein Hinweis sein müssen, dann mehr nachzuhaken.
Mhm.
Es sei denn, es ist mehr nachgehakt worden und es ist nichts passiert.
Mhm.
Also deswegen, diese Liste ist so ein bisschen umstritten, weil natürlich wollen die Beteiligten nicht so gerne sehen, dass im Prinzip so früh ein Beweis auf dem Tisch lag, um zumindest mal nachzufragen oder die Polizei einzuschalten.
Gab ja auch schon Spitznamen auch für ihn dann, sag ich mal.
Todespfleger, Todeshügel, Sensenhügel. Wurde einiges auf den Fluren getuschelt.
Er ist ja dann abgeschoben worden im Klinikum, dann in die Anästhesie.
Ja.
Was war der Grund?
Naja, der Grund war, dass man ihm nicht mehr getraut hat. Also seine Chefs haben ihm einfach nicht mehr vertraut. Und jetzt nicht nur, Krankenhaus ist ja ein hierarchisches System und auch ein getrenntes System zwischen der Ärzteschaft und der Pflegeschaft. Und hier ist es ja so, und das ist auch sehr ungewöhnlich in diesem Fall, dass eben auch nicht nur die Pflegeleitung sich um sie kümmert, sondern dass sich auch die Chefärzte und die Oberärzte mit dem Fall Högl befassen. Also ich meine, bei 3000 Mitarbeitern, der Mann ist bekannt und selbst der Chefarzt redet mit ihm
und
schmeißt ihn am Ende auch raus, ganz persönlich. Also, aber das ist so ein bisschen auch, das ist so ein bisschen so mit einem großen Fragezeichen verbunden, was dann genau passiert ist, weil er erst dann auf die Anästhesie versetzt worden. Wenn man wirklich einen Verdacht hätte, hätte man zu dem Zeitpunkt ja schon sagen können, entweder der Mensch muss gehen oder wir informieren mal die Polizei oder wir reden mal Klartext hier, was passiert sein könnte. Das ist nicht passiert, er ist versetzt worden. Und dann kommt ein Dreivierteljahr, wo nichts passiert oder angeblich nichts passiert. Auch da gibt es ganz viele Reanimationen. Auch da gibt es merkwürdige Vorfälle, wie er zwei Lernschwestern zeigen will, wie man irgendwie Leute reanimiert. Und im Prinzip Chefärzten kritisiert wird für seine Arbeit und wie einer sagt, der kommt mir nicht mehr in der Nähe meiner Patienten, der bringt sie um. Das wird kolportiert, zumindest von den Zeugen, dass diese Aussagen gefallen sein sollen. Das ist nicht bestätigt. Dieser Zeitpunkt ist noch offen, im Prinzip in der Rückschau. Es hat ihm nichts nachgewiesen werden können. Und dann kommt der Punkt, wo die Chefetage sagt, er muss gehen jetzt. Wenn man zurückblickt, muss man sich ja fragen, wenn er nach den ganzen Vorfällen in der Herzchirurgie nicht gehen musste, sondern nur versetzt wurde. Warum musste er dann gehen, nachdem in Anästhesie ein Dreivierteljahr nichts, zumindest nicht so Auffälliges passiert ist? Da bleiben ein paar Fragezeichen zurück.
Und die werden wahrscheinlich auch Thema jetzt im Prozess dann sein.
Die werden Thema im Prozess und deswegen ist dieser Prozess spannend und auch wichtig, dieser neue Prozess, bei dem 8 Kollegen aus beiden Kliniken angeklagt sind, der Beihilfe. Mhm. Die werden wichtig sein, um zu schauen, warum keiner zu keinem Zeitpunkt trotz allen Wissens, allen Verdachts die richtigen Maßnahmen ergriffen hat, warum auch keiner Zivilcourage gezeigt hat, im Prinzip diese Taten zu melden, jemanden zu informieren,
irgendwas einfach zu machen,
die Polizei zu irgendwas zu machen, was das Richtige gewesen wäre. Und wie gesagt, und dann kommt der Zeitpunkt des Rauswurfs, wo er dann quasi vor die Frage gestellt wird, also entweder gehst du in den Hol- und Bringdienst, also musst raus aus der aus dem, was du an jemandem machen wolltest, Krankenpfleger, oder du verlässt die Klinik mit einem guten Zeugnis. Högl hat sich für das Zweite entschieden und hat mit einem guten, wirklich guten Zeugnis das Krankenhaus verlassen.
Ich bin ab und zu bei Arbeitsgerichtsprozessen, finde ich mal spannend, wer für welche Verfehlungen dann trotzdem immer noch mit einem guten Arbeitszeugnis sozusagen dann ausgestattet wird. Deswegen traue ich persönlich diesen Arbeitszeugnissen nicht mehr so richtig über den Weg, aber in diesem Fall sage ich mal, also man hat mehr als ein Grundrauschen, man hat auch schon Belege, man weiß, irgendwas ist da, das passt nicht. Man stattet diesen Menschen trotzdem mit einem guten Arbeitszeugnis aus und entlässt ihn mit Handschlag und er kann weitermachen.
Ja, man entlässt ihn mit Handschlag, er kann weitermachen und er heuert sehr schnell im benachbarten Klinikum in Delmenhorst an. Und
die ihn mit Kussern sogar nehmen.
Die ihn mit Kussern nehmen, weil er einen
gutes Zeugnis hat
und durchaus ein offiziell anerkannter Pfleger ist, zumindest im gewissen Kollegenkreis. Und die händeringend Leute suchen. Und da ist auch ein großes Versäumnis der Oldenburger. Die können doch nicht sehenden Auges, so ein Mensch, der im Verdacht steht, irgendetwas, selbst wenn man nicht weiß, was er getan hat, der unsauber arbeitet, die hätten Delmenhorst informieren müssen. Ja. Ein Nachbarkrankenhaus, die beiden sind eng zusammen, die haben sich die Stationsapotheke geteilt.
Wenn sich die Verantwortlichen auch kennen.
Ne? Die kennen sich, der Geschäftsführer aus Oldenburg ist später nach Delmenhorst gegangen. Also der beste Freund von Nils Högl ist mit ihm gewechselt nach Delmenhorst. Ja. Also da hätte es irgendwo einen Punkt geben müssen, zu sagen, Vorsicht, den Jungen dürft ihr nicht nehmen.
2,5 Jahre, Dezember 2002 hat er dort angefangen.
Und schnell getötet.
Und schnell wieder getötet.
In der siebten Schicht.
Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Weiß man, wie viel es jetzt in Oldenburg waren?
Müssen wir noch mal reingucken, wie viel, wenn wir das noch mal machen wollen. Genau, also da will ich jetzt auch keine falsche Zahl nennen.
Also man könnte jetzt sagen, sozusagen, also er hat schon reichlich Menschen getötet, was ihm einen Platz in den Geschichtsbüchern in jedem Fall schon gesichert hätte.
Definitiv.
Aber jetzt in Delmenhorst hat man den Eindruck im Nachhinein, dass er erst jetzt so richtig aufdreht. Nochmal.
Ja.
Ne? Und das sind 2,5 Jahre bis zu der Tat, bis er erwischt wird. Vielleicht schildern Sie das mal. Wie wird er entdeckt? Was passiert da?
Vorausschicken möchte ich noch, in Delmenhorst hat er ungefähr doppelt so viele Leute umgebracht, nochmal wie in Oldenburg, was man natürlich im Rückblick weiß. Und wie der Soko-Chef Schmidt gesagt hat, es war dann die Lust irgendwann am Morden. Also so haben es die Ermittler eingeschätzt. Also alle anderen Beweggründe sind dann in den Hintergrund getreten.
Irgendwo muss ja dann sozusagen, Sie hatten an einer Stelle gesagt, er ist irgendwo falsch abgebogen.
Ja, das war schon Oldenburg, ja.
Das war grundsätzlich, aber irgendwo am Anfang zumindest, auch beim Lesen ihres Buchs hatte ich den Eindruck, es ging ihnen darum, ja auch wirklich die Leute noch zu retten. Aber irgendwann muss es ja gekippt sein, dass es darum ging, die Leute wegzuspritzen.
Ja, wegspritzen, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also retten, ja, dann sterben Leute. Da stellt sich vielleicht die Frage, warum ist das passiert? Irgendwann nimmt das hin. Aber irgendwann fehlt vielleicht auch der Kick. Wie wenn man alles zu oft tut, dann
wird es langweilig.
Oder man muss es häufiger tun. Ich sag mal, wie ein Rausch oder sowas in der Art. Aber stelle ich es mir jetzt vor. Und dann tut das häufiger.
Man weiß es jetzt auch nicht, weil er auch nichts so gesagt hat dann.
Ja, er hat pro Stück halt was gesagt, aber das erklärt nicht, warum es dann viel mehr wurden. Vielleicht kann man einfach sagen, weil die Gelegenheit da war.
Okay. Dann schildern Sie nochmal, sage ich mal, die Situation.
War im Mai 2005. Und da wurde er von einer Kollegin ertappt auf frischer Tat, wie er sozusagen mit der Spritze in der Hand im Zimmer stand und sie ihn gefragt hat, was er da gemacht hat. Es war auch nicht sein Patient und er hat bestritten, etwas gemacht zu haben. Und die hatten einen Kollegen dazu hinzugezogen, einen anderen Kollegen, und der hat dann im Abwurfbehälter diese Gelörtmaldosen gefunden. Dann haben sie ihm eine Blutprobe entnommen, dem Patienten, dem Geschädigten, haben die ganz schnell eingeschickt, und später wurde auch mit Verzögerung dann nachgewiesen, dass es eben dieses Gelörtmal war, dass er dem gar nicht hätte geben dürfen, das nicht indiziert war, wozu er auch gar nicht berechtigt war. Man muss ein bisschen zu dieser Entdeckungssituation sagen, da auch die Ermittler davon ausgehen, dass das gut vorbereitet war, weil dass man wirklich in dem Moment so geistesgegenwärtig die Abwurfbehälter durchsucht und eine Blutprobe entnimmt, also die zu dem Zeitpunkt waren die zumindest...
Die wussten schon, okay.
Ja, die hatten, also es gab eine ähnliche Szene, wohl etwa 6 Wochen vorher, auch da wurden Sachen gefunden, aber da haben Vorgesetzte eben das gestoppt, die Meldung, mit den Worten, wie Zeugen gesagt haben, kümmert euch um euren eigenen Kram. Also da ist im Prinzip... Da hätte er schon auffliegen können. Da ist er aber nicht aufgeflogen, weil eben das, ich sag mal, diese Meldung, nach dem, was wir wissen, nicht die Spitze erreicht hat oder keine Leute erreicht hat, die gesagt hätten, jetzt müssen wir uns den mal vornehmen mit dem Sprechen oder jetzt müssen wir die Behörden einschalten.
Sie haben, glaube ich, an einer Stelle im Buch geschrieben, oder ein Ermittler hat den Vergleich gebracht, dass es, wie die Kollegen reagiert hätten, wie ein Ballett sei das.
Durchchoreografiert. Genau, ja. In dem Moment ja. Ne?
So, also der Pfleger Nils Högel wird nach einem langen Verdacht erwischt mit der Spritze in der Hand im Zimmer eines Patientin oder eines Patienten?
Eines Patienten. Der berühmte Dieter M., also der Fall, der auch zunächst angeklagt wurde 2006.
Jetzt würde ich denken, alles klar, in so einer Situation, da marschiert jetzt die Polizei mit Blaulicht und allem, was sie hat, rein und stellt alles auf den Kopf. Was passiert?
Nein, das ist zunächst mal nicht passiert. Zunächst mal, es war ein Wochenende, hat man gar nichts gemacht.
Das Krankenhaus.
Das Krankenhaus, ja. Und zwar, also das Wochenende folgte dann danach. Also zunächst mal hat man gesagt, ja, jetzt kommt das Wochenende und dann geht er sowieso in Urlaub. Also haben wir Zeit. Man hat ihn im Dienst gelassen, er hatte aber noch eine Schicht gehabt. Und auch diese letzte Schicht hat er genug genutzt, um eine Patientin zu töten. Also in einem Moment,
das ist Wahnsinn eigentlich.
In einem Moment, wo im Prinzip der Verdacht konkret war, und wo man hätte sagen können, jetzt musst du zumindest wegbleiben aus der Klinik. Oder was auch immer man tut. Man hätte ihn aber nicht mehr arbeiten lassen dürfen, nachdem dieser Verdacht da war. Und darum geht es ja jetzt auch genau um diesen Fall. Geht es ja zum Beispiel jetzt auch in den anstehenden Prozessen. Also die Staatsanwaltschaften beziehungsweise dann die Gerichte, die darüber befinden müssen, über die Anklagen, haben ja auch geguckt, genau, gibt es einen Moment, wo die in den Kliniken das hätten wissen müssen, sozusagen. Und deswegen sind die Leute jetzt angeklagt, auch wegen dieser letzten Tat, das hätten sie wissen müssen. Und dann, was passiert konkret? Högl macht diese letzte Schicht, begeht seine letzte Tat, das Wochenende kommt und dann will er in den Urlaub fahren. Er bleibt erstmal nochmal zu Hause, also macht das Zuhauseurlaub. Und in dieser Woche passiert im Klinikum Delmenhorst ganz viel. Es wird rotiert. Es gibt Gespräche, es werden Krisenrunden zusammengeholt, es werden Anwälte hinzugezogen. Es wird mit Oldenburg telefoniert. Endlich wird mal gefragt, was war denn das für ein Vogel? Habt ihr mit dem auch Probleme gehabt? Diese Gespräche kommen erst nicht zustande, kommen später zustande. Es wird überlegt, wie man mit der Presse umgeht, wann die Polizei informiert werden soll. Es wird der zuständige Dezernent der Stadt...
Zugbrücke wird schon langsam hochgezogen.
Ja, es wird der zuständige Dezernent der Stadt Delmenhorst hinzugezogen. Es gibt noch mal Gespräche mit Högl, es gibt noch mal Gespräche mit seinem engsten Kollegen. Das ist alles protokolliert. Also das konnte man alles nachlesen, wie das abgelaufen ist. Das liest sich einerseits panisch, andererseits generalstabsmäßig. Aber was nicht passiert... Die Polizei ist immer noch nicht eingeschaltet.
So ist es.
Das dauert noch eine Woche.
Und das ist nicht deren Aufgabe eigentlich, was sie da veranstaltet
haben. Nein, absolut nicht. Ja? Absolut nicht. Die Polizei wird erst zum ersten Mal am 1. Juli, fährt die Polizei dann vor.
Ja. Schon bedrückend, sage ich mal, wenn man sieht, wir reden jetzt hier über wie viele Jahre, jetzt muss ich mal gucken, 99, wir befinden uns jetzt im Jahr 2005. Eine ganz schön lange Strecke zurückgelegt mit Toten links und rechts des Weges. Und jetzt endlich sozusagen, eigentlich hat man den Eindruck, jetzt müsste es passieren. Jetzt müsste die Polizei, jetzt müsste die Justiz sozusagen auf diesen Fall draufspringen. Aber es ist, sie tut sich ja schwer.
Ja.
Sie tut sich ja schwer.
Sie tut sich schwer. Wie wir heute im Rückblick wissen, hat die Polizei schon relativ akribisch ermittelt. Also zumindest zwei Ermittler, die sich sehr schnell
in die haben sich reingekniet.
Reingekniet haben, weil die ganz schnell den Verdacht hatten, dass da mehr dahinter stecken könnte. Die Staatsanwaltschaft wollte nicht so richtig mitspielen. Also,
warum nicht? Was meinen Sie?
Naja, reicht die Beweislage aus? Und es hat sich auf jeden Fall gezogen erstmal. Ne? Die haben sich das dann vorlegen lassen. Und was die Polizisten ja wollten, sie wollten weiter ermitteln, sie wollten nach mehr Leichen suchen. Aber dann hat die Staatsanwaltschaft gesagt, lass uns erstmal den einen Fall angucken. Ja. Lass uns mal gucken, wie das ausgeht. Und dann schauen wir von da aus weiter. Ne?
Ist das so Angst vor einem Großverfahren, was damit schwingt? Oder?
Also man... In der Rückschau wurde auch das Verhalten der Staatsanwaltschaft untersucht und es gab ja auch eine Anklage gegen einen Staatsanwalt, einen Ermittelnden aus dieser Zeit, die aber nicht zugelassen wurde vom Gericht. Also es ist nie quasi, kam nie zu einem Verfahren gegen einen der beteiligten Anwälte. Kurz zusammengefasst, Überarbeitung, damit wurde ja auch
immer argumentiert. Das ist die Realität.
Ja. Überarbeitung, Staatsanwälte können sich Fälle aussuchen, sie haben viel auf dem Tisch liegen, vielleicht auch ein bisschen Desinteresse an dem Fall. Die genaue Motivation, es hat ja niemand offiziell ausgesagt dazu von der Staatsanwaltschaft. Also man kann es ein bisschen nachlesen, wenn man den Akten nachliest. Da folgen die Gerichte ja zum Beispiel in ihren Begründungen den Argumentationen der Staatsanwaltschaft. Ne? Dass die quasi nach gutem Gewissen da gearbeitet haben, ne? Und das gemacht haben, was sie hätten machen sollen. Und dann ist dieser Fall halt ein bisschen hinten angestanden. Interessant ist, dass der Richter Bührmann Högl eine gewisse Zeit, nämlich über 2,5 Jahre, zubilligt am Ende im dritten Prozess, die er quasi schon verbüßt hat, weil die Verfahren so lange gedauert haben. Also es hat alles viel zu lange gedauert. Ja. Niemand wollte richtig ran.
Ja.
Das wurde hin und her geschoben und es wurde verschleppt. Und als der erste Prozess in seiner Revision abgeschlossen war, wurde sowieso zunächst mal zumindest von dieser Seite, also von richterlicher Seite, oder das Buch ein bisschen zugeklappt. Mhm. Das öffentliche Interesse wurde weniger.
Wann sind Sie eigentlich dazu gekommen?
Ja, das hatten Sie vorhin so schön gesagt, wir waren von Anfang an dabei, das stimmt ja gar nicht.
Fast von Anfang an, okay.
Naja, wenn man bedenkt, dass die Ermittlungen 2005 begonnen haben und der erste Prozess 2006 war, dann sind wir mit 2014 relativ spät dazugekommen.
Okay.
Man kann auch mal die journalistische Seite beleuchten des Ganzen und auch, ich sag mal, auch da kann man Versäumnisse sehen. Also in den Prozessen 2006 und 2008, da wurden ja diese Verdachtsfälle geäußert. Die Polizisten haben ja auch ausgesagt, alle Beteiligten haben gesagt, da könnte mehr dahinter stecken. Die Presse hat geraunt, ja, aber vielleicht ist da noch mehr und vielleicht hat er noch mehr geschädigt. Kann man alles schön nachlesen, aber wir haben auch mit unserem Kollegen von damals geredet, der dabei war.
Mhm.
Aber dann ist er ins Gefängnis gegangen und journalistisch war es nicht mehr von Interesse, darüber nachzugehen. Vielleicht hatte keiner Zeit, vielleicht hatte keiner Lust. Also bei dem Fall sind so viele Fehler gemacht worden von verschiedenen Seiten, die sich aneinanderreihen, die vielleicht viel eher zu einer Lösung hätten führen können. Da sind die Journalisten sicher nur eine Neben. spiele hier eine Nebenrolle, aber keiner hat weiter geforscht.
Ja. Wir haben jetzt viel über den Täter gesprochen, über die Taten gesprochen. Lassen wir uns mal einen Blick auf die Opfer werfen und insbesondere auf die Angehörigen. Die Opfer selbst, die können natürlich nicht mehr sprechen. In ihrem Buch schildern sie, wie einige Angehörige sozusagen damit umgegangen sind, was ihnen so widerfahren ist. Es gibt ja unterschiedliche Wege, damit umzugehen. Sie haben einen treffenden Satz in dem Buch geschrieben: Trauer ist ein Raubtier. Was ich finde, dass das sehr gut zusammenfasst. Vielleicht beschreiben Sie mal, was Sie damit meinen.
Ja, in dem Fall sind die Angehörigen gemeint, die damit abgeschlossen hatten schon mit dem Fall. Also weil bei ihren Angehörigen, die gestorben sind in den Kliniken, ja nie im Verdacht stand, dass jemand sie geschädigt hat. Mhm. Also es war überhaupt kein Thema. Die sind gestorben, das war bitter, manchmal auch unerklärlich, aber es gab diesen Verdacht nicht. Und dann müssen die Leute, wie alle Trauernden, damit umgehen, mit der Trauer. Also sie müssen diese Trauer überwinden oder zumindest damit leben können. Das kann ja, so ein Prozess kann ja Monate und Jahre dauern. Ja. Irgendwann hat man vielleicht damit abgeschlossen.
Es gehört auch zum Leben, damit abzuschließen.
Und lebt vielleicht sein Leben auch ohne diese Person weiter, so normal wie es geht. Und dann kommt dieser Moment, wo die Polizei vor der Tür steht und einen Zettel auf den Tisch legt und sagt, es war nicht so, wie alle gedacht haben. Ihr Mann, ihr Bruder, ihre Nichte, ihre Tochter sind vielleicht ermordet worden von Nils Högl. Und dann kommt das Raubtier der Trauer, also. Und das ist ja auch die Reaktion. Die Menschen haben ja völlig unterschiedlich reagiert. Also ich sag mal, wir beschreiben einige Szenen im Buch, wo Angehörige, die so überrascht wurden von dieser Nachricht, wo sie die Exhumierung verweigern wollten, wo sie der Polizei gedroht haben, wo sie völlig ausgerastet sind. Das war nicht die Mehrheit der Fälle, aber das gab es natürlich, weil in diesem Moment die völlig überraschende Nachricht nach so langer Zeit kommt, es war doch alles ganz anders. Und was das auslöst, ich habe es nie erlebt, ich möchte es auch nicht erleben, also ich kann es mir nicht vorstellen, aber es muss dramatisch sein.
Die Angehörigen haben sich ja auch organisiert in einer Interessengruppe. Wie geht die mit dem Fall um und was halten Sie davon?
Ja, man muss vielleicht da ein bisschen ausholen. Also es sind ja Angehörige und ihre Anwälte, die weiteren Ermittlungen überhaupt erst ins Rollen bringen. Richtig. Ich will das mal kurz nochmal erwähnen. Also die Frau Lohmann, Katrin Lohmann ist das, die auch einen Angehörigen verloren hat im Klinikum Delmenhorst, die geht 2008 zur Polizei, als sie von dem Revisionsprozess liest und hört. Und erst in dieser Folge werden überhaupt weitere Exhumierungen vorgenommen, wird den Verdacht nachgegangen. Das dauert immer noch mal 5 Jahre, bevor man richtig anpackt, bevor die Oberstaatsanwältin Schierig-Bohlmann kommt und den Fall jetzt mal richtig in die Hand nimmt und aufrollen will. Aber ohne Frau Lohmann und ihre Anwältin Gabi Lübben wäre das Ganze gar nicht ins Rollen gekommen. Wir haben ja so ein paar starke Frauen, die eine wichtige Rolle spielen, damit das überhaupt, diese Prozesse überhaupt, sonst wäre Herr Högl vielleicht in Freiheit gekommen 2013, 2014.
Wir hier nicht sitzen und über ihn reden.
Er hätte seine erste Strafe zu 2 Drittel verbüßt gehabt, damals hat er 7 Jahre bekommen und wäre wahrscheinlich entlassen worden zu diesem Zeitpunkt. Und zu diesem Zeitpunkt gibt es dann neue Verdacht und neue Anklagen. Die Angehörigen haben sich zusammengeschlossen, es sind ja nicht alle zusammen gewesen, aber hinter Gabi Lübben, weil die eben in diesem Prozess 2013, 2014 die Opferangehörigen gut vertreten hat und auch öffentlich sich sehr stark gemacht hat für sie. Also deswegen haben sich sehr viele auch hinter ihr versammelt sozusagen. Ich glaube, das ist für die Trauerarbeit, ist es wichtig und gut und auch um so einen Prozess durchzustehen, wenn man Gleichgesinnte hat oder Leute, die das auch nachempfinden können. Ja. Deswegen halte ich das auch für gut und wichtig. Es gab natürlich auch die Seite, die sehr offensiv damit umgegangen ist, die immer wieder
die Kraft, ich will
jetzt keinen Namen nennen, aber die auch immer wieder Vorwürfe erhoben hat. Auch das war ein Teil eben dieser Arbeit, aber auch das waren noch Einzelne. Mhm. Und es gibt die auf, ich sag mal, auf sachliche Weise immer, wie Herr Brenker es, auf Aufklärung gedrängt haben, die immer wissen wollten, was passiert ist.
Und auch in Ihrem Buch schildern Sie ja auch von Schicksalen, sage ich mal, von Angehörigen, die wirklich daran zerbrochen sind.
Ja, klar, das gibt es, ja. Also um dieses ganze Leid vielleicht mal plastisch zu machen, da gibt es eine Szene, nicht nur im Buch, sondern in dem Prozess, eine ganz wichtige Szene, eine sehr bewegende Szene, da hat Frau Lübben, die Anwältin der Angehörigen oder der meisten Angehörigen, hat einfach nochmal einen kurzen Überblick über das Leben der Verstorbenen gegeben und hat die Bilder an die Wand geworfen mit den Konterfeis und hat zu jedem etwas erzählt.
Was sehr unüblich ist.
Der ganze Prozess war in vielen Teilen sehr unüblich, aber die Namen mit den Bildern dahinter hat gesagt, was die noch wollten im Leben. Der eine wollte sich ein Auto kaufen, der zweite wollte in Urlaub, der dritte wollte seinen Enkel aufwachsen sehen. Also, und das hat, war ein bewegender Moment, wo man noch viele Tränen gesehen hat, viele Schluchzen gehört hat im ganzen großen Saal, der nochmal dieses ganze Leid und Elend, das Nils Högl eben den Angehörigen auch zugefügt hat, sichtbar wird.
Im Buch schildern Sie ja auch, dass auch eine gewisse Professionalisierung der Polizei im Umgang mit den Angehörigen stattgefunden hat, in Bezug beispielsweise auf die Exhumierung, wenn die dort zugegen waren.
Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, dass auch die Polizisten brauchten ja, mussten dann eine gewisse Routine entwickeln. Ich würde das auch jetzt nicht zu kritisch sehen wollen. Vielleicht ist,
so wollte ich das auch nicht verstanden wissen.
Vielleicht ist der eine oder andere auch mal ein bisschen unsensibel im Umgang, aber sie müssen ja auch Recht und Gesetz hier durchsetzen und die Exhumierung, die ist einfach angeordnet. Wenn die angeordnet ist, dann wird die auch umgesetzt. Die Angehörigen haben gar kein Mitspracherecht, was natürlich auch dramatisch ist, aber es ist nun mal gesetzlich so. Klar haben die das entwickelt, aber auch die Polizisten, die Polizei hat ja auch Bau 1 gemacht, sie hat auch die Betreuung angeboten. Man muss ja das auch sehen, neben der Ermittlungsarbeit, und das ist ja auch ungewöhnlich für Polizeiarbeit, dass ihnen so großem Maßstab Opfer, das ist ja einer der drei wichtigsten Punkte der Arbeit, war die Betreuung der Opferangehörigen. Und das, glaube ich, das wurde auch sehr gut gemacht, also zumindest was man gehört hat.
Es gab mehrere Prozesse, haben Sie ja schon erwähnt, und Stück für Stück hat man sich diesem Ungeheuer eigentlich dann versucht zu nähern. Zucken auch mit den Augen, aber ich finde schon, sage ich mal, dass man im Zusammenhang von einem Ungeheuer schon sprechen darf.
Ja.
Wie sind denn sozusagen diese Prozesse im Ablauf, was ist denn da rausgekommen oder wie haben die sich entwickelt?
Naja, der erste Prozess war 2006, da ging es eben um die Tat aus dem Juni 2005 an Herrn Dieter
M. Die erste, die entdeckt wurde.
Die erste, die entdeckt wurde, genau. Und das war da auch die einzige, die dann angeklagt wurde zu diesem Zeitpunkt. Und Herr Högl wurde am Ende verurteilt. Aber er wurde... Ich sag mal, das Urteil ging ja in Revision, weil der Bundesgerichtshof gesagt hat, ihr habt nicht alles bewertet, also auch seine Motivation nicht gut genug bewertet. Und dann wurde 2008 nochmal verhandelt und das Urteil wurde verschärft in diesem Fall. Ne? Dann hat er 7 Jahre bekommen und lebenslanges Berufsverbot und ging ins Gefängnis. Allerdings nicht sofort, sondern mit Verzögerung.
Man muss das nochmal erwähnen, er war vorher auf freiem Fuß.
Ja, er war auf freiem Fuß. Er war außer einer kurzen Untersuchungshaft im Jahr 2005 war er immer auf freiem Fuß.
Hat auch noch mal in Pflegediensten gearbeitet.
Er hat in Altenheimen gearbeitet und im Rettungsdienst. Und auch da gab es in den Folgejahren viele Verdachtsfälle. Der Soko-Chef Schmidt spricht allein in einem Altenheim-Lösheim von 20 Verdachtsfällen, die untersucht wurden. Es hat viel dafür gesprochen, dass auch da Patienten manipuliert hat, aber es konnte ihm nichts nachgewiesen werden. Und zum großen Glück vielleicht für die beteiligten Staatsanwälte und Ermittler, weil man stelle sich nur vor, der ist auf freiem Fuß und tötet dann auch noch und die Fälle können nachgewiesen werden. Er ist tatsächlich erst im Mai 2005 ins Gefängnis gekommen. 2009 ins Gefängnis gekommen.
Genau.
Also 4 Jahre nach den ersten Ermittlungen.
Und dann 2 weitere Prozesse.
Der Prozess von 2014/15, das ist der nächste, der hat schon einen anderen Charakter, weil einfach hier mehr Taten angeklagt sind. Es gab den Verdacht von vielen Taten. Die Staatsanwaltschaft hat sich dann irgendwann durchgerungen zu 8 Exhumierungen. Dabei konnte 5-mal Gilorhythmal nachgewiesen werden. Diese 5 Fälle kamen dann 2000, eben durch Frau Schierk-Bullmann, die da richtig hinterher war, 2014 auch zur Anklage. Da muss man sich vorstellen, das ist der größte Gerichtssaal des Oldenburger Landgerichts und der ist klein. Also ein übergroßes Wohnzimmer. Familiär wäre für so einen Prozess vielleicht der falsche Ausdruck, aber da saßen Angehörige und Journalisten ganz eng beisammen, es waren auch nicht allzu viele. Der Angeklagte saß im Prinzip fast bei den Angehörigen vor der Nase, also weil es eben ein ganz kleiner Gerichtssaal war. Ja. Und dementsprechend war auch die Atmosphäre des Prozesses. Aber schon da hat der Richter Sebastian Bührmann im Prinzip, also aus meiner Sicht, ich habe auch schon einige Prozesse verfolgt, also wird das wirklich sehr gut moderiert und erklärt auch. Muss man wirklich sagen. Und auch die Angehörigen da schon ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt und auch das ganze Verfahren sehr gut erklärt. Und dann passiert parallel etwas. Dieser Prozess löst etwas aus. Er löst zum einen aus, und so bin ich auch dazu gekommen, dass die Medien hingehen. Wir damals als Nordwestzeitung vor Ort, ich wurde gefragt, kannst du den Prozess machen? Und ich gesagt, ja, ich weiß, habe mich jetzt nicht so vorbereitet, ich kenne jetzt die Hintergründe nicht so, aber ich gehe mal hin. Und schon die erste Schlagzeile war, dass ein Oberarzt ausgesagt hat, es können bis zu 100 Patienten getötet worden sein. Das war die erste Schlagzeile. Und das war natürlich ein Weckruf für viele.
Ja.
das Medieninteresse stieg, nahm auch ein bisschen wieder ab. Das sind ja die üblichen Wellen, wenn Prozesse dauern ja auch lange und irgendwann passiert auch nicht mehr so viel Neues. Aber das Interesse nahm zu und es ist parallel eben das passiert, dass der Oldenburger Polizeichef Küme gesagt hat,
jetzt müssen wir hier rein.
Wir müssen das jetzt aufklären. Es geht jetzt nicht darum, der wird jetzt wegen dieser Taten verurteilt, lebenslang, mehr geht gar nicht, aber wir müssen es im Sinne auch der Gerechtigkeit, der Opfer, der Angehörigen, wir müssen hier aufklären, und zwar allumfassend. Und eben eine Sonderkommission gegründet hat. Passiert im Prinzip parallel. Sie wird im November 2014 gegründet, parallel zu dem Prozess. Mhm. Und nimmt sich wirklich alles vor, was hätte sein können. Alles. Rund 300 Verdachtsfälle, die untersucht werden in den folgenden Jahren.
Sie haben ja sicherlich die Möglichkeit gehabt, mit den einem oder anderen Beteiligten zu sprechen. Es gibt ja da auch Personen, die nun nicht so eine herausragende Rolle spielen, wie die beiden Polizeibeamten, die Sie erwähnt haben, die an dem Fall richtig dran geblieben sind, wie dem Polizeipräsidenten, der dann gesagt hat, so, wir marschieren jetzt rein, wie die Staatsanwältin, die dann gesagt hat, wir klagen an und klären auf. Es gibt ja auch noch so die anderen, die sich so ein bisschen zurückhaltend verhalten haben. Krankenhaus, Staatsanwaltschaft auch. Hatten Sie Möglichkeit, mit denen zu sprechen im Nachhinein mal?
Nee, die meisten wollten nicht sprechen. Hm. Also wir haben zum Beispiel mal versucht, den besten Freund zu erreichen, den ehemals besten Freund des Täters. Das hat nicht funktioniert. Es hat auch bei vielen anderen hat die Kontaktaufnahme nicht unbedingt funktioniert. Nur gut, es sind auch nicht abgeschlossene Prozesse. Und,
klar, will sich ja keiner selbst belassen.
Ich kann das schon verstehen. Wir haben den Frank Lauchsermann, der auch im Buch eine große Rolle spielt, der ja auch, obwohl er nicht unbedingt Zeuge war, sondern auch vieles nur vom Hörensagen kennt, der aber auch ausgesagt hat, auch bei der Polizei ausgesagt, auch mit uns ganz offen geredet hat. Mhm. Aber davon gibt es eben weniger. Und was in diesem Prozess ist ja sehr auffällt, dass viele ihre Aussagen, die sie mal bei der Polizei gemacht haben, später in den Prozessen, ja nicht widerrufen haben, aber sich nicht mehr erinnern konnten, was sie alles gesagt haben. Also
Kommt vor Gericht.
Naja, aber also das Nichtwissen in diesem Prozess der Zeugen, und ich meine jetzt vor allem die Kollegen oder die Mitarbeiter in den Kliniken, das war schon frappierend, und auch dem Richter ist auch manchmal die Hutschnur geplatzt, und es gab auch Meineid-Verfahren, und es gibt sogar eine Anklage gegen eine Person jetzt wegen Meineid, weil ganz offensichtlich, wie oft hat der Richter Zeugen vorgehalten, dass sie möglicherweise gelogen haben, dass sie sich nicht erinnern können, dass sie jetzt die Wahrheit sagen müssen, und hat ihnen gedroht mit Meineid-Verfahren. Also das ist schon sehr ungewöhnlich, und ungewöhnlich war ja auch, dass zum Beispiel das Klinikum Oldenburg Anwälte gestellt hat für, also ist es viel Vermutung, aber es liegt ja nahe, dass man hier quasi seine Mitarbeiter doch so gut umsorgen wollte, dass sie nicht das Falsche sagen.
Hm. Wie war die Atmosphäre im Prozess, im letzten Prozess, in dem großen Prozess?
Ja, Wahnsinn, sowas habe ich noch nicht erlebt. Also wie gesagt, ich habe auch manche Prozess verfolgt, aber dann die Dimension eben wegen der vielen Teilnehmer, ich hatte das ja vorhin mal aufgezählt, man musste einen großen Festsaal, der eigentlich überhaupt nicht den Charakter eines Gerichts hat, anmieten. Also stellen Sie sich das so vor, vorne wie auf einem Tribunal thront das Gericht, ist ein bisschen Platz, links sitzt der Angeklagte mit seinen Verteidigerinnen. Es gibt große Monitore, die hinten aufgebaut sind, links und rechts hinter dem Richter, damit auch alle von hinten, das ist ja weit, hätte man Fernglas gebraucht, sehen können, was passiert. Auf der anderen Seite sitzen die Angehörigen, vorne sitzen Zuschauer im Saal und an der Seite und hinten die Journalisten. Und wie gesagt, also die Mimik des Angehörigen hätte man ohne Monitore überhaupt nicht erkennen können von hinten. Das ist ein riesiger Saal. Mhm. Und ich sag mal, als die Prozesstage angefangen haben, hat das so eine gewisse Rummelatmosphäre, aber man kann auch so einen Riesensaal ganz, ganz leise hören, wo man jede Stecknadel fallen hört und jedes Schluchzen hört. Und das haben wir oft erlebt.
Hm. Was hat das mit Ihnen gemacht?
Naja, es hat zwei Seiten. Einerseits sind wir als Journalisten, als Reporter, wir haben einiges gesehen, einiges erlebt. Wir werden auch täglich mit schlimmsten Nachrichten konfrontiert. Also man muss es leider so sagen, es gibt eine gewisse Abgestumpftheit und eine gewisse Routine im Umgang mit Dingen.
Ist leider so.
Mhm. In diesem Prozess war es schon ein bisschen anders, weil wenn einem das Leid auch der Angehörigen und diese Taten noch mal so nahe gebracht werden, dann geht das nicht spurlos vorbei. Also ich habe ja von diesem berührenden Moment mit Frau Lübben schon geredet, es gab auch andere Momente, und da stecken ja Menschen dahinter, das ist Leben, das sind Angehörige, das unfassbares Leid, und das hat schon was gemacht, glaube ich. Ich habe versucht, nicht zu viel zuzulassen und an mich heranzulassen, persönlich, zu emotional, aber ja, das tut was, klar. Mhm. Das lässt nicht los, und wir haben mit meinem Kollegen Carsten Krogmann zusammengesessen jetzt vor ein paar Tagen und haben gesagt, es kann doch jetzt endlich mal vorbei sein. Nach 7 Jahren hat er gesagt, er muss doch mal Schluss sein jetzt damit. Also es kann uns doch nicht, wie lange soll uns das noch verfolgen?
Wahrscheinlich so oft sie danach gefragt werden. Ne?
Ja, natürlich. Wir hätten das Buch ja auch nicht geschrieben, wenn wir nicht gesagt hätten, wir wollen, dass das immer ein breites Publikum findet. Wir wollen, dass die Leute sehen, was passiert ist, und möglicherweise auch Schlüsse draus ziehen und auch quasi über Niedersachsen hinaus. In anderen Bereichen Deutschlands ist es ja gar nicht so bekannt, erstaunlicherweise, was genau da passiert ist. Da kennt man rudimentär den Namen Högel und der hat Patienten ermordet. Aber wir sind auf erstaunlich viel Unwissen gestoßen.
Das ist es, ja.
Ja, und das muss einfach nochmal, das muss nochmal zwischen zwei Buchdeckel und ausgelesen werden.
Es gibt Täter in der Strafgeschichte in Deutschland, die weitaus weniger Verbrechen begangen haben, die um einiges bekannter sind als Nils Högel.
Definitiv viele.
Ne? Das muss man sich immer wieder erklären. Das Landgericht, das Urteil, das dann im letzten Prozess getroffen wurde, finden Sie es hinsichtlich, was strafrechtlich dort bilanziert wurde, gerecht? Und finden Sie es auch vom Ton, der dort gewählt wurde, in der Begründung, fingen Sie es gegenüber den Angehörigen in Ordnung? Hat es weitergeholfen? Die Juristen neigen ja sehr dazu, sage ich mal, nur die strafrechtliche Seite dann sehen.
Ich fange mal mit der Gerechtigkeit an. Also ich würde mal einen Strich drunter ziehen und sagen, er hat seine gerechte Strafe gefunden und es ist die gerechte Strafe besteht auch daran, dass eben quasi so viele Taten nachgewiesen werden konnten. Mhm. Mein Kollege Carsten Krugmann regt sich immer auf. Er sagt, er hätte nie in 15 Fällen freigesprochen werden dürfen. Er ist, um das vielleicht nochmal zu erklären, da ging es um den Wirkstoff Lidocain. Und Lidocain kommt in allen möglichen Schmerzmitteln, Salben vor. Und hier wurde geurteilt, obwohl der Verdacht da war, in allen Fällen, hier wurde geurteilt im Zweifel für den Angeklagten vom Gericht. Weil das Lidocain, das in dem Körper der Opfer nachgewiesen wurde, hätte auch von irgendeiner Salbe sein können, die möglicherweise irgendjemand eingesetzt hat und es nicht dokumentiert hat oder vergessen hat. Mhm. Mein Kollege regt sich unglaublich darüber auf, aber ich glaube, der Gerechtigkeit ist insgesamt Genüge getan. Sehen manche Angehörigen anders, nämlich die betroffen sind. Und das kann ich auch gut verstehen. Ja. Also die in deren Fällen eben der Täter nicht verurteilt wurde für eine Tat, die er wahrscheinlich begangen hat. Oder in denen, wo es nicht geklärt werden konnte. Oder auch die gar nicht, wie der Herr Korsen, die gar nicht quasi deren Fall überhaupt nie vor Gericht war. Weil er verjährt war, weil hier nichts nachzuweisen war bei den Untersuchungen, obwohl die Opfer sagen, ja, der wollte mich manipulieren. Mhm. Also insofern ja, und das Gericht, um auf diese Frage nochmal zu kommen, das Gericht hat einen, wenn man das so sagen will, in der Justiz einen wunderbaren Ton gewählt. Es hat von Anfang an die Angehörigen angesprochen, mit eingebunden. Mhm. Der Richter hat alles erklärt. Er hat gesagt, er macht einen Prozess für die Angehörigen. Er hat nie von Opfern gesprochen. Er wollte sie auch nicht befangen machen. Also das war ja auch ein Problem. Aber er hat eine, wie ich finde, ungewöhnliche Ansprache gewählt. Es sind alle aufgestanden. Er hat erstmal die Leute angesprochen zu Beginn des Prozesses, also die Menschen im Saal, und gesagt, wie er vorgehen wird. Und auch gesagt, ja, er ist zu lebenslanger Haft verurteilt, aber wir wollen ja Aufklärung möglichst. Helfen Sie bitte mit. Sie können auch helfen den Angehörigen, hat er zum Täter gesagt. Das ist eine ganz... Ja, ich finde eine ganz ungewöhnliche Prozessführung, die sehr, sehr wohltuend aufgenommen wurde, die ein bisschen, ich glaube, im Justizkreis ein bisschen kritisch gesehen wurde, weil es ungewöhnlich ist. Aber ich fand es gut und er hat auch diese Fachbegriffe erklärt. Hm. Weil Justiz ist für Opfer und Angehörige nicht schön.
Das stimmt wohl. Ist das der gleiche Richter, der dann im nächsten Jahr auch die Prozess führen wird?
Ich weiß es nicht konkret, aber davon ist auszugehen. Hm. Weil er am besten drin ist. Allerdings muss man sagen, der nächste Prozess wird einen ganz anderen Charakter haben. Nils Högel hatte keine Lobby als schon verurteilter Täter, zu lebenslanger Haft verurteilter Täter. Jetzt stehen teilweise Menschen vor Gericht, auch Chefärzte, die viel zu verlieren haben und die sich mit allem, was sie haben, verteidigen werden.
Und auch die finanziellen Möglichkeiten.
Und die finanziellen auch mit professionellen Anwälten. Also der Prozess ist sehr, sehr wichtig und wird vielleicht sogar spannender als der letzte Prozess, wo man ja weiß, hier ist ein verurteilter Mörder, wie viel hat er auf der Liste. Mhm. Aber jetzt geht es darum, um das Versagen im System möglicherweise. Mhm. Also wer hätte wann was tun müssen oder können? Wie kann man so ein System unanfälliger machen für solche Taten?
Ist ja auch eine entscheidende Frage bei Ihnen im Buch, sage ich mal. Das eine ist dieses Bilanzieren, fast schon makaber, dieser Bodycount, der dort vorgenommen wird. Aber im Grunde genommen, die interessante Frage in dem Buch ist ja, wer wusste es, wer hätte was machen können und wer hat es unterlassen? Was meinen Sie, werden am Ende Verurteilungen stehen?
Ich bin da ein bisschen skeptisch. Also es wird schwierig sein. Ich kann mir vorstellen, dass es lange Prozesse sein werden.
Ja.
Egal von welcher Seite, ich glaube, da wird es Berufung geben oder Revision geben. Ich kann mir vorstellen, dass sich das noch ein bisschen zieht alles. Ob am Ende, ja, also die Staatsanwaltschaft oder auch die Gerichte, die das zulassen, betreten ja so ein bisschen Neuland hier auch damit. Also das ist am Ende nicht durchgekommen, aber der Versuch, die Oldenburger Beteiligte dafür anzuklagen, dass Herr Höglin Delmenhorst getötet hat, da würden wir als Laien sagen, ja, na klar, ich meine, ohne das gute Zeugnis hätte er doch gar nicht morden können. Also,
klar,
und ohne dass die, wenn die ein Wort gesagt hätten oder gehandelt hätten, wäre es nicht passiert. Juristisch ist das schwierig und deswegen hat das Oberlandesgericht in letzter Instanz auch diese Anklage nicht zugelassen.
Mhm.
Aber auch schon allein diese Beihilfe durch Unterlassen oder sowas nachzuweisen am Ende, wird nur dann möglich sein, wenn Zeugen sich wieder erinnern und auch konkret hier konkrete Vorwürfe gegen konkrete Personen machen. Und wenn wir diese Zeugen bisher gehört haben, wird das sehr schwierig werden.
Wir kommen jetzt zum Ende langsam unseres Podcasts. Vielleicht nochmal eine Frage. Der Todesfeger, das Buch, ich habe es hier vor mir liegen, ist ein Buch über Nils Högl, aber nicht mit Nils Högl. Das ist ja eine bewusste Entscheidung, die Sie getroffen haben.
Ja.
Wäre es möglich gewesen, mit ihm zu sprechen? Wenn man sich drum bemüht hätte?
Ich sag mal jein. Es gab einen Kontakt. Das war am Anfang des dritten Prozesses 2014. Da haben wir ihn angeschrieben. Damit waren wir uns unserer Haltung gegenüber ihm, es war ja auch noch im Prozess, also er war auch nicht verurteilt, noch nicht ganz klar und wollten gucken, ob er mit uns spricht persönlich. Er hat mit einem längeren Brief geantwortet und uns beschimpft und dafür verantwortlich gemacht, in welcher Situation seine Familie jetzt ist. Und ich glaube, 100-mal ich, mich, mir und meiner reingeschrieben. Und also wie jemand, der überhaupt nicht weiß, dass es um ihn geht und dass er das Problem ist. Wir wollten nicht mit uns sprechen. Ne? Also gerade ausdrücklich uns beide, weil wir einfach am meisten berichtet haben und quasi täglich oder wöchentlich berichtet haben. Das haben wir einfach so stehen lassen. Im weiteren Verlauf nach den Urteilen auch und nachdem, wie sich das entwickelt hat, haben wir gesagt, nee, wir reden nicht mehr mit dem. Wir versuchen das auch gar nicht. Das wollen wir auch gar nicht. Warum soll man einem Mörder und vor allem auch Lügner noch eine Plattform geben und nochmal den Angehörigen wehtun oder nochmal seine Version zu verbreiten?
Ja.
Journalistisch gesehen kann man ja sagen, zumindest zum gewissen Zeitpunkt noch, wir müssen beide Seiten hören, also nicht verurteilt war zum Beispiel. Aber er hat ja die Möglichkeit gehabt. Er hat sich ja tagelang, als er sich geäußert hat, auch vor Gericht geäußert. Er hat ja alles sagen können. Also und er kommt ja auch im Buch, obwohl er nicht im Mittelpunkt steht, er kommt ja auch vor, er äußert sich ja auch. Ne? Es ist ja nicht so, und er wird auch zu allem befragt von den Ermittlern. Es ist ja nicht so, dass seine Position nicht dargelegt werden könnte. Aber wir wollten das persönlich nicht. Zumal es immer wieder auch Gerüchte gab, dass er Geld dafür genommen hat, wenn Interviews mit ihm gemacht wurden.
Ein unglaublicher Fall, aber er ist auch nicht einzigartig. Ich habe noch mal so ein bisschen recherchiert. Gibt Fälle, Michaela R., 85, 86, Wuppertal, bis zu 17 Tote. Mechthild B. in Langenhagen zwischen 2001 und 2003 bis zu 13 Tote. Stefan L. Sonthofen, ganz bekannter Fall, zwischen 2003 und 2004 bis zu 28 Tote. Irene B. 2005, 2006, 5 nachgewiesene Tote, wahrscheinlich viel mehr.
Ja.
Es gibt den bekannten Fall von Harold Chipman in England.
Das ist die traurige Nummer 1 der Serienmörderliste.
Das ist die Nummer 1. Ja. Dem wurden 218 Taten nachgewiesen. Wer weiß, wenn man die Möglichkeit hätte, Nils Högl alles nachzuweisen, wo man da am Ende landen würde. Vielleicht ist es auch, aber auch nicht relevant, wer jetzt nun tatsächlich der Patientenmörder Nummer 1 ist. Es verdeutlicht aber, es ist kein Einzelfall. Es ist auch die Realität, sag ich mal, dass der Retter auch zum Mörder werden könnte. Herr Seng, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie aus Hannover hier bei uns im schönen Braunschweig vorbeigekommen sind. Das Buch Der Todespfleger ist ab dieser Woche im Handel erhältlich. Mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank, liebe Zuhörer, machen Sie es gut. Und Herr Seng,
ich bedanke mich auch für das Gespräch und wünsche Ihnen auch alles Gute und den Zuhörern auch.
Dankeschön. Liebe Leser, wir haben jetzt ziemlich viele Daten und Fakten hier in dem Podcast zusammengefasst. Ein wilder Ritt. Vielleicht nochmal zusammengefasst die wichtigsten Daten zu dem Fall, damit Sie die Schritte nachvollziehen können. Herr Seng?
Nils Högl wurde 1976 in Wilhelmshaven geboren. Nach einer Ausbildung zum Krankenpfleger hat er 1999 in Oldenburg im Klinikum begonnen, als Krankenpfleger auf der Intensivstation zu arbeiten, auf der Herzchirurgie. Innerhalb des Klinikums wurde er versetzt in die Anästhesie und ist dann im Dezember 2002 an das Klinikum in Delmenhorst gewechselt. Dort war er noch 2,5 Jahre tätig. Im Juni 2005 wurde er bei einer Tat, auf solcher Tat erwischt und wurde von der Polizei die Ermittlungen begonnen. Der erste Prozess gegen Nils Högl war 2006. Es wurde Revision gegen diesen Prozess eingelegt. 2008 kam es dann zu einem erneuten Prozess vor dem Landgericht Oldenburg. Er wurde zu 7 Jahren Haft und lebenslangem Berufsverbot verurteilt wegen der Tötung eines Patienten 2005 im Klinikum Delmenhorst. 2014 kam es zum nächsten Prozess. Jetzt wurde Högl angeklagt, in 5 Fällen Patienten im Klinikum Delmenhorst getötet zu haben. Im Februar 2015 wurde er in allen 5 Fällen verurteilt, allerdings nicht in allen Fällen wegen Mord, hat lebenslange Haft bekommen. Zum gleichen Zeitpunkt hat die Sonderkommission Cardio angefangen, weiter im Umfeld von Högl nach möglichen weiteren Opfern zu ermitteln. Daraufhin kam es 2018 zu einem weiteren Prozess. Jetzt war Högl in 100 Fällen angeklagt und auch darunter auch Fälle im Klinikum Oldenburg. Das Gericht hat ihn 2019 erneut zu lebenslanger Haft verurteilt. Es konnten ihm 85 Taten nachgewiesen werden. Nils Högl verbüßt eine lebenslange Haft in der Justizvollzugsanstalt Oldenburg. Im Januar 2022 soll es zu einem weiteren, zum insgesamt dann 5. Prozess im Fall Nils Högl kommen. Dann geht es um 8 Kollegen von Högl, die angeklagt sind, durch ihr Unterlassen die Taten möglich gemacht zu haben.
Das Verfahren wird dann auch wieder in der Weser-Wilhelmshalle in Oldenburg stattfinden. Ja. Geplant sind 40 Verhandlungstermine. Der Verhandlungsbeginn ist noch offen, aber er wird sicherlich auch für große Öffentlichkeit sorgen. Das Buch, über das wir heute geredet haben, Der Todespfleger von Marco Seng und seinem Kollegen Carsten Krogmann, ist ab sofort im Handel erhältlich, im Goldmann Verlag. Es kostet 15 Euro.
Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.